Also, wenn man so ein über 2000 Jahre altes Dokument aufschlägt, da erwartet man ja normalerweise Staub.
Mhm, ja, absolut.
Man erwartet so eine trockene Lektüre, die vielleicht irgendwo in einem Museumsvitrine gehört, aber ganz sicher nichts mit unserem modernen Alltag zu tun hat.
Ja, das denken die meisten.
Aber was passiert, wenn dieser antike Text plötzlich ein massives chronologisches Buchhaltungsschlupfloch offenbart, dass die Art und Weise, wie wir mit dem Göttlichen interagieren, einfach komplett auf den Kopf stellt?
Oh ja, das ist wirklich krass.
Genau das schauen wir uns nämlich heute an. Also, herzlich willkommen zu diesem maßgeschneiderten gedanklichen Tauchgang, den wir exklusiv für dich, unseren Hörer, zusammengestellt haben. Wir haben eine wirklich intensive intellektuelle Erkundungstour vor uns.
Genau. Und die Quellenlage, durch die wir uns heute für dich wühlen, die hat es wirklich in sich. Wir stützen uns da auf eine sehr detaillierte akademische Vorlesung von Dr. Craig Keener.
Richtig.
Er analysiert darin einen der dichtesten Abschnitte der gesamten Weltliteratur, nämlich den Römerbrief des Apostels Paulus. Also genauer gesagt die Kapitel 3, Vers 24 bis 5, Vers 11.
In harter Brocken.
Ja, total. Und das Faszinierende an Keeners Ansatz ist halt, dass er diesen Text nicht einfach nur so dogmatisch abhandelt. Er zieht uns stattdessen richtig tief in die Lebensrealität der damaligen Zeit rein.
Es ist eine völlig wilde Mischung, oder? Ich meine, wir haben es hier mit antiken Sklavenmärkten zu tun, dann mit so einer vergoldeten Kiste aus dem jüdischen Tempel.
Ja, verrückt.
Und schließlich dann mit so einer zutiefst emotionalen Geschichte darüber, wie man eigentlich Gottes Stimme hört.
Mhm.
Aber um das alles zu verstehen, müssen wir, glaube ich, bei dem Fundament anfangen, das Paulus da gießt. Und dieses Fundament ist, ehrlich gesagt, ziemlich düster.
Ja, das stimmt. Er stellt nämlich die Prämisse auf, dass einfach jeder einzelne Mensch restlos verloren ist.
Genau.
Und zwar völlig unabhängig davon, ob jemand jetzt ein hochreligiöser Jude ist, der wirklich alle moralischen Gesetze befolgt, oder ein römischer Nichtjude ohne diese Regeln.
Also das Kernproblem ist quasi für alle identisch.
Exakt. Das ist genau der Hebel, den Paulus da ansetzt. Wenn das Problem für alle Menschen universell und absolut identisch ist, dann muss ja die Lösung, also die Rettungsaktion, auch zwingend für alle gleich aussehen.
Es darf da keine Sonderbehandlung geben, oder?
Nee, genau. Und Paulus bedient sich hier halt der Sprache seiner Zeit, um zu erklären, wie diese Rettung rein mechanisch funktioniert.
Okay, wie meinst du das?
Naja, er verwendet den Begriff der Erlösung.
Ah, okay. Ja.
Für uns heute ist das leider oft so zu einem blutleeren, abstrakten Kirchenwort verkommen, weißt du?
Absolut, ja. Also wenn ich heute Erlösung höre, denke ich irgendwie an Wellness oder vielleicht an eine kitschige Hollywood-Romanze.
Ja, genau.
Aber für die Menschen im ersten Jahrhundert muss das doch ein ziemlich knallharter Begriff gewesen sein, oder?
Ja, ein rein wirtschaftlicher und juristischer Begriff, um genau zu sein.
Okay.
Wir befinden uns ja in einer Zeit, in der das Römische Reich quasi auf dem Rücken von Millionen von Sklaven aufgebaut ist.
Mhm.
Also Sklavenmärkte waren da absolut alltäglich.
Mhm.
Erlösung beschrieb damals ganz konkret den Vorgang, wenn jemand auf so einen Markt geht, sein eigenes Vermögen auf den Tisch legt, um einen Sklaven einfach freizukaufen.
Wahnsinn! Und für das jüdische Publikum schwang dann natürlich sofort die Erinnerung an den Exodus mit, oder? Also die Befreiung Israels aus der Sklaverei in Ägypten.
Richtig, genau das. Es geht hier also nicht um ein vages spirituelles Gefühl, sondern um einen richtig handfesten Freikauf.
Also ein Preis wird bezahlt.
Ja, damit jemand, der vorher in Ketten lag, dann als freier Mensch vom Platz gehen kann.
Und Keener macht in seiner Vorlesung ja unmissverständlich klar, dass dieser Preis im Argumentationsgang von Paulus das Blut Jesu ist.
Mhm.
Das führt uns ja direkt zu einem der, finde ich, dichtesten Bilder dieses Textes. Paulus wirft da nämlich das griechische Wort Hilasterion in den Raum.
Oh ja, das ist so ein zentraler Begriff.
Also als ich das in unseren Quellen gelesen habe, war ich echt fasziniert, weil uns das ja sofort aus dem römischen Sklavenmarkt herausreißt und bumm, mitten in das Allerheiligste des jüdischen Tempels katapultiert.
Ganz genau. Paulus verbindet da zwei völlig unterschiedliche Welten. Hilasterion bezeichnet im Alten Testament ganz spezifisch den sogenannten Sühnedeckel.
Sühnedeckel. Okay.
Das war so eine massive goldene Abdeckung direkt auf der Bundeslade. Und in der jüdischen Tradition war dies quasi der heiligste, gefährlichste und wichtigste Quadratmeter der ganzen Welt.
Wahnsinn.
Ja. Einmal im Jahr an Yom Kippur, also dem Versöhnungstag, betrat der hohe Priester diesen Raum und auf diesen Deckel wurde das Blut eines Opfertieres gesprengt.
Das war also der exakte geografische Punkt, an dem die Schuld des Volkes gesühnt wurde.
Genau. Der Ort, an den sich Gott und Mensch quasi begegnen konnten. Und namhafte theologische Denker wie Origenes, Luther oder Tyndale haben das übrigens allesamt auch genauso verstanden.
Paulus nimmt also dieses hochheilige, verborgene Möbelstück aus dem Tempel und sagt im Grunde, schaut aufs Kreuz.
Ja.
Jesus selbst bzw. sein am Kreuz vergossenes Blut ist jetzt quasi dieser neue Treffpunkt.
Exakt. Er ist der öffentliche, für alle zugängliche Ort geworden, an dem Vergebung passiert und wo vergebene Menschen Gott begegnen können.
Das ist schon ein ziemlich revolutionärer Gedanke, oder?
Absolut. Der Zugang ist halt nicht länger auf einen Priester einmal im Jahr beschränkt. Die Tat ist vollbracht, der Preis auf dem Markt ist bezahlt.
Der Sühnedeckel ist quasi in die Öffentlichkeit getragen worden.
Genau, so kann man das sagen.
Okay, aber da muss ich jetzt mal kurz auf die Bremse treten.
Er schießt los.
Das klingt alles theologisch brillant konstruiert, aber wenn wir ehrlich sind, stolpern wir moderne Leser da doch über ein riesiges rhetorisches Hindernis.
Du meinst den Zorn Gottes, richtig?
Genau. Der Text spricht in den Kapiteln davor permanent vom Zorn Gottes. Also für mich und vermutlich auch für dich als Hörer, wenn du das heute liest, klingt das doch nach so einem archaischen Vulkangott. Eine wütende Gottheit, der man irgendwie Blut hinwerfen muss, damit sie sich beruhigt und nicht das ganze Dorf abfackelt. Wie kann man so ein Konzept von göttlichem Zorn heute noch intellektuell rechtfertigen, ohne völlig primitiv zu wirken?
Deine Reaktion ist völlig verständlich. Und sie spiegelt auch eine sehr moderne Sensibilität wider. Viele theologische Strömungen versuchen heute tatsächlich, diesen Zorn Gottes einfach so wegzuerklären oder zu ignorieren.
Weil es uns einfach unbehaglich macht.
Ganz genau. Aber Dr. Kina warnt ganz stark davor, das zu tun.
Warum?
Naja, weil dann die gesamte Logik der antiken Texte zerbricht. Wir verrennen uns nämlich, wenn wir Gottes Zorn mit unserem eigenen, fehlerhaften menschlichen Zorn verwechseln.
Okay, erklär das mal.
Stell dir vor, jemand nimmt dir auf dem Supermarktparkplatz die Vorfahrt.
Da werde ich wütend, ja?
Genau. Du wirst wütend, aber das ist halt ein egozentrischer, oft unkontrollierter Wutanfall. Gottes Zorn, so wie Paulus ihn beschreibt, hat damit überhaupt nichts zu tun. Er basiert auf reiner, absolut unbestechlicher Gerechtigkeit.
Ah, also müssen wir uns Gott hier eher als einen Richter vorstellen, der auf massives Unrecht reagieren muss, um überhaupt ein guter Richter zu sein.
Perfektes Beispiel. Stell dir vor, ein Richter hätte einen grausamen Verbrecher vor sich, jemanden, der unschuldige Menschen zerstört hat.
Ja.
Wenn dieser Richter nun sagen würde, ach, Schwamm drüber, ich bin ein liebender Richter, ich vergebe dir einfach so, geh nach Hause.
Da würden wir aufschreien.
Absolut. Wir würden sagen, das ist keine Liebe, das ist ein totaler moralischer Skandal. Ein gerechter Richter muss Unrecht verurteilen. Gottes Zorn ist seine absolut reine und kompromisslose Reaktion auf alles, was seine Schöpfung und die Menschen darin zerstört. Gott ist absolut gerecht darin, Sünde zu bestrafen.
Okay, das leuchtet ein. Also ohne Zorn über das Böse gibt es eigentlich gar keine echte Gerechtigkeit.
Genau.
Aber wie kommen wir dann aus der Nummer wieder raus, wenn wir laut Paulus ja alle Täter sind?
Und das ist der Clou, auf den Kina hier hinweist. Gott demonstriert seine Gerechtigkeit nicht nur im Urteil.
Sondern?
Er demonstriert sie eben auch darin, dass er selbst den Preis für den Freispruch bezahlt.
Ah, krass.
Er wischt das Unrecht nicht einfach unter den Teppich, sondern die Konsequenz der absoluten Gerechtigkeit wird am Kreuz von ihm selbst getragen.
So bleibt er kompromisslos gerecht und kann gleichzeitig den Schuldigen rechtfertigen, der ihm vertraut.
Exakt. Das ist die Mechanik dahinter.
Okay, wenn wir das jetzt mal auf die damaligen Zuhörer in Rom übertragen.
Mhm.
Also Paulus schreibt an eine Gemeinde, in der sowohl Juden als auch Nichtjuden sitzen.
Mhm.
Die jüdischen Gläubigen haben ihr ganzes Leben damit verbracht, hunderte von Gesetzen minutiös einzuhalten, Essensvorschriften zu beachten, Traditionen zu wahren.
Ja, alles ganz streng.
Und jetzt kommt Paulus und sagt, ey, eure Gesetzeswerke zählen auf dem Rettungskonto absolut null, die Gnade ist völlig universell.
Ja.
Zerstört das nicht komplett das Fundament des damaligen Judentums? Wie kann er das seinen Kritikern jemals verkaufen?
Paulus greift hier wirklich zu einem rhetorischen Meisterstück. Er nutzt nämlich gar keine neuen Argumente, sondern er schlägt seine Kritiker mit ihren eigenen heiligsten Texten.
Okay, wie macht er das?
Er geht direkt an das Fundament des Judentums, das Schma Yisrael aus dem 5. Buch Mose. Da heißt es, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr ist einer.
Monotheismus in Reinform.
Richtig. Und aus diesem Monotheismus zieht Paulus jetzt eine radikal logische Schlussfolgerung.
Okay.
Wenn es wahrhaftig nur einen einzigen Schöpfergott gibt, dann kann der ja nicht nur eine kleine ethnische Gruppe im Nahen Osten im Blick haben.
Logisch.
Er muss notwendigerweise der Gott aller Menschen sein. Und wenn er der Gott aller Menschen ist, muss er auch einen Weg der Rettung anbieten, der für alle Menschen identisch zugänglich ist.
Also völlig unabhängig von ihrem genetischen Stammbaum oder ihrer religiösen Vorbildung. Richtig. Wahnsinn. Er nimmt also ihre größte theologische Bastion, den einen Gott, und macht daraus das stärkste Argument für absolute Inklusion.
Ja, brillant, oder?
Total. Aber er bleibt ja nicht nur bei logischen Deduktionen. Er zerrt ja dann den absoluten Superstar der jüdischen Geschichte auf die Bühne, um seinen Punkt zu beweisen. Abraham.
Oh ja. Abraham ändert hier alles.
Und hier wird's für mich in den Quellen richtig faszinierend. Wir stoßen da auf diesen griechischen Begriff logizomai. Das ist ja ein Wort aus der antiken Buchhaltung, oder?
Ja. Ein sehr technischer Begriff. Er bedeutet, etwas auf einem Konto zu verbuchen oder jemandem etwas gut zu schreiben. Kena zitiert hier auch Psalm 32 von David, wo es heißt, wie unfassbar glücklich der Mensch ist, dem Gott die Sünde eben nicht anrechnet.
Sondern?
Stattdessen wird Gerechtigkeit auf ein völlig bankrottes Konto überwiesen. Es ist ein reiner, unverdienter Buchungsakt.
Und um zu beweisen, dass dieses Konto eben nicht durch fromme Taten, sondern nur durch Vertrauen gefüllt wird, nutzt Paulus ja die Zeitleiste von Abrahams Leben.
Richtig.
Er deckt da ein chronologisches Schlupfloch auf, das so unfassbar offensichtlich in der Genesis steht, dass man sich fragt, wie all die Rabbiner vorher das übersehen konnten.
Ja, es ist eigentlich ganz einfach zu lesen.
Wir lesen nämlich in Genesis 15, Vers 6, Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Die Gutschrift ist also auf dem Konto.
Mhm.
Aber das absolute Kernzeichen des jüdischen Gesetzes, die Beschneidung, die kommt ja erst in Genesis 17.
Genau. Historisch gesehen liegen zwischen diesen beiden Ereignissen, also dem Moment der Gutschrift und dem ersten Befolgen des Gesetzes, mindestens 13 Jahre, wahrscheinlich sogar mehr.
Das ist ein gewaltiger Zeitraum. Also um das mal in eine moderne Analogie zu packen. Stell dir vor, du sitzt in der Universität. Du hast noch nicht ein einziges Buch aufgeschlagen, aber der Dekan überreicht dir feierlich dein Diplom inklusive Doktortitel.
Haha, schönes Bild.
Du gehst nach Hause, hängst es an die Wand und 13 Jahre später ruft dich die Uni an und sagt, übrigens, nächste Woche starten die Abschlussprüfungen.
Ja, das zeigt die Absurdität.
Die Reihenfolge macht das ganze Konzept von Leistung doch total obsolet. Paulus beweist damit das Diplom, also der Status der Gerechtigkeit vor Gott, war schon über ein Jahrzehnt vor dem Gesetz da.
Genau so ist es.
Die spätere Einhaltung von Regeln bringt da überhaupt keine Pluspunkte mehr auf dieses Konto. Sie zeigt im Nachhinein höchstens, wo wir noch scheitern.
Deine Analogie trifft den Kern des paulinischen Arguments wirklich perfekt. Das Gesetz kam chronologisch später und kann daher einfach nicht die Bedingung für die Rettung sein. Vertrauen ist die einzige Währung, die auf diesem Konto akzeptiert wird.
Mhm. Und Dr. Kina hebt hier noch eine sehr befreiende Nuance hervor, finde ich.
Oh, welche?
Wenn wir uns anschauen, wie dieser Glaube von Abraham in Genesis 15 eigentlich aussah, dann war das keineswegs der Glaube eines perfekten Überheiligen.
Ah nee, im Gegenteil. Kurz nachdem er diese Gutschrift zu seinem Vertrauen bekommen hat, gerät er ja in totale Panik, weil Sarah nicht schwanger wird.
Ja.
Sie nehmen die Sache mit der Magd Hagar auf eigene Faust in die Hand und verursachen ein komplettes familiäres und menschliches Desaster. Genau. Abrahams Glaube war zu diesem Zeitpunkt extrem rudimentär. Er war wackelig, von Zweifeln durchsetzt und führte echt zu katastrophalen Fehlentscheidungen.
Mhm.
Erst viele, viele Jahre später in Genesis 22, bei der Geschichte um Isaak, da sehen wir dann einen gereiften, stark erprobten Glauben. Aber, und das ist das Wichtige, für Gott war dieser anfängliche, unperfekte und fehlerhafte Glaube in Genesis 15 völlig ausreichend, um das Konto für immer auszugleichen.
Das heißt, Gott wartet nicht auf unsere spirituelle Perfektion, um uns anzunehmen.
Richtig, er wartet auf das Vertrauen.
Wow, das nimmt einen unglaublichen Druck aus der ganzen Thematik heraus.
Total.
Wenn wir das nun zusammenfassen, das Problem ist universell. Der Preis ist durch Christus bezahlt und wir bekommen das alles durch pures Vertrauen auf unser Konto gebucht. Paulus nennt das in Kapitel 5 Frieden mit Gott haben.
Genau.
Wir standen ja kurz davor, vom Imperium verfolgt gefoltert und ermordet zu werden.
Ja, eine brutale Zeit.
Was nützt mir denn da ein ausgeglichenes spirituelles Konto, wenn mein Alltag aus brutalem Leiden besteht? Der Glaube ist ja kein magischer Schutzschild gegen Schmerz.
Das ist eine ganz entscheidende Frage. Und Paulus war sich dessen auch schmerzlich bewusst. Er hat ja selbst unzählige Male im Gefängnis gesessen und körperliche Gewalt erfahren.
Eben.
Er etabliert hier das Konzept des Status der Gnade. Es ist kein flüchtiges Hochbefühl nach einem guten Gottesdienst, sondern ein harter, verlässlicher Standboden in der Krise.
Okay, wie funktioniert das?
Heiner analysiert die rhetorische Kette, die Paulus da aufbaut. Paulus sagt, wir rühmen uns auch in unseren Leiden. Nicht, weil Leiden an sich toll ist, sondern weil Leiden einen Prozess in Gang setzt.
Mhm.
Leiden führt zu Ausdauer. Ausdauer formt einen bewährten Charakter. Und dieser bewährte Charakter führt schließlich zur Hoffnung.
Ah, Leiden ist also quasi wie ein Widerstandstraining. Der Druck von außen zerstört das System nicht, sondern erzwingt den Muskel sozusagen stärker zu werden.
Tolles Bild, ja? Wahrer Glaube, so die Argumentation, ist keine intellektuelle Schönwetterphilosophie. Er ist ein Überlebenswerkzeug, das sich unter massivem Druck beweisen muss.
Okay.
Und keiner wirft hier einen echt interessanten theologiegeschichtlichen Fakt ein. Sogar theologische Lager, die sich seit Jahrhunderten aufs Bitterste bekämpfen.
So wie Calvinisten und Arminianer?
Genau, die kommen ja beim Thema Vorherbestimmung nie auf einen Grünzweig.
Ja.
Aber sie sind sich in diesem einen Punkt absolut einig. Ein Glaube, der rettet, zeigt seine Echtheit darin, dass er Krisen durchsteht.
Aber das bringt uns doch direkt zu einer sehr realen Angst, die viele Menschen haben, die sich auf diesen Weg einlassen. Kenne bringt das in der Vorlesung ja ziemlich humorvoll, aber extrem treffend auf den Punkt.
Ja, die Nisa-Frage?
Genau. Er fragt sinngemäß, ist dieser Status der Gnade eigentlich fragil? Wenn ich einmal niese, falle ich dann aus der Gnade heraus?
Mhm.
Das ist ja diese tiefe, oft unausgesprochene Angst. Ich mache einen Fehltritt, ich sündige einmal zu viel, ich habe einen miesen Tag und zack, streicht der kosmische Buchhalter mein Konto wieder auf Null.
Ja, das kennen viele.
Ist dieser Friede mit Gott so ein endloser, furchteinflößender Drahtseilakt?
Wenn man mit so einem leistungsorientierten Gottesbild aufgewachsen ist, ist diese Angst völlig normal. Aber China, basierend auf Paulus, verneint das vehement. Die Rettung ist eben kein fragiler Deal.
Okay, das ist beruhigend.
Ja, er kritisiert zwar das Phänomen, dass Leute vor Jahrzehnten mal ein kurzes Übergabegebet gesprochen haben, danach nie wieder einen Gedanken an Gott verschwendet haben und trotzdem meinen, sie hätten so ein Ticket in den Himmel. Das ist magisches Denken.
Logisch.
Aber bei echtem, andauerndem Vertrauen sieht es eben ganz anders aus. Solange du dich nicht bewusst, absichtlich und final von Gott abwendest, stehst du sicher in dieser Gnade.
Du fällst also nicht durch ein Versehen, eine Charakterschwäche oder halt ein Nieser aus der Hand Gottes.
Genau. Der Status wird von dem gehalten, was Christus getan hat, nicht von deiner fehlerfreien Performance.
Das ist eine enorme Stabilität. Aber dann stehen wir am Ende dieser Kette Leiden, Ausdauer, Charakter, Hoffnung und müssen doch die ultimative Frage stellen.
Welche?
Woher weiß ich, dass diese Hoffnung am Ende keine Illusion ist? Woher weiß ich, dass ich nicht auf das falsche Pferd gesetzt habe und am Ende bitter enttäuscht werde?
Mhm.
Paulus liefert darauf eine Antwort, die uns einen massiven kulturellen Paradigmenwechsel der Antike vor Augen führt.
Oh ja, das ist ein ganz starker Punkt.
In dieser griechisch-römischen Welt, in der diese römischen Christen lebten, da gab es ja ein klares Bild von Heldentum. Das allerhöchste, edelste Ideal, das ein Mensch erreichen konnte, war es, sein Leben für seine Freunde oder seine Waffenbrüder zu opfern.
Genau, denk an Achill oder Hektor. Das war der Gipfel der menschlichen Tugend.
Richtig, aber Paulus schreibt hier, dass Christus eben nicht für seine Freunde starb. Er starb für die Schwachen, die Gottlosen, für seine Feinde.
Ja.
Für Menschen, die aktiv gegen ihn rebelliert haben. Das muss für die damaligen Leser doch ein regelrechter Schock gewesen sein. Ein Gott, der für Menschen strickt, die ihn hassen? Das sprengt jeden philosophischen Rahmen der Antike.
Absolut. Es ist der radikalste Paradigmenwechsel, den das frühe Christentum der Welt präsentiert hat. Und es beantwortet auch deine Frage, warum die Hoffnung uns nicht enttäuscht.
Wie meinst du das?
Paulus sagt in Kapitel 5, Vers 5, weil die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen ist durch den Heiligen Geist. Und genau hier, am Ende seiner doch recht komplexen Vorlesung, tut Dr. Kiener etwas Wunderschönes.
Mhm.
Er holt all diese abstrakte Theologie, die Buchhaltung, die griechischen Vokabeln auf den Boden der persönlichen Lebensrealität. Er erzählt da nämlich eine tief emotionale Geschichte aus seiner eigenen Vergangenheit.
Oh ja. Diese Geschichte hat beim Durcharbeiten der Quellen auch bei mir einen echt wunden Punkt getroffen. Nehmen uns da mal mit rein, wie Kiener das beschrieben hat.
Also Kiener erzählt von seiner Zeit als sehr junger, ringender Christ. Er suchte verzweifelt danach, Gottes Stimme zu hören.
Ja.
Eines Tages ging er nach draußen in die Natur, betete intensiv und erwartete im Grunde die Stimme eines strengen Buchhalters. Er wartete eine harte Standpauke.
Okay, was dachte er denn, was Gott sagt?
Er dachte, Gott würde ihm so eine Liste seiner Fehler vorlesen. So nach dem Motto, Kiener, du strengst dich nicht genug an, du hast dies falsch gemacht, du bist noch nicht heilig genug.
Wahnsinn. Das ist genau das Echo unseres eigenen Gewissens, das wir dann oft einfach auf Gott projizieren, oder? Wir erwarten, dass er so enttäuscht von uns ist, wie wir es oft von uns selbst sind.
Ganz genau. Das ist der menschliche Standardmodus. Aber statt der Stimme des Anklägers spürte Kiener in der tiefsten Ebene seines Seins etwas völlig anderes.
Was passierte?
Er hörte keine Zurechtweisung, sondern die Worte, mein Kind, ich liebe dich so sehr. Warum rennst du vor meiner Umarmung weg?
Wow.
Ja. In diesem Moment erkannte er, dass er die ganze Zeit versucht hatte, sich durch religiöse Leistungen irgendwie Gottes Wohlwollen zu erarbeiten. Und dabei hatte er die grundlegendste Realität, nämlich die bedingungslose Liebe eines Vaters, völlig ignoriert.
Und die Interaktion geht ja noch einen entscheidenden Schritt weiter. Als Kiener das realisiert, fragt er Gott, fast wie so ein ungläubiges Kind, wie sehr liebst du mich denn eigentlich?
Gott wies Kiener in diesem Moment nicht auf ein warmes, ungreifbares Gefühl in seinen Bauch hin.
Sondern?
Er wies ihn auf historische Fakten hin. Er wies ihn auf das Kreuz hin. Er sagte sinngemäß, schau dir das Kreuz an. Schau auf die Nägel, die durch meine Hände und Füße getrieben wurden. Schau auf das Blut. So sehr liebe ich dich.
Gänsehaut.
Ja.
Dr. Kiener erklärt, dass dies die primäre, wichtigste Aufgabe des Heiligen Geistes ist. Er flüstert uns keine kryptischen, mystischen Geheimnisse über unsere Zukunft zu.
Nein, seine Hauptaufgabe ist es, ununterbrochen auf das Kreuz zu zeigen und uns ins Herz zu brennen, sieh her. Das ist der Preis, der für dich bezahlt wurde. So viel bist du wert.
Ganz genau.
Das ist es.
Es ist der unwiderlegbare historische Liebesbeweis. Paulus Logik ist da ja bestechend einfach und doch so schwer zu fassen. Wenn Gott bereit war, den ultimativen Preis für uns zu zahlen, als wir noch seine Feinde waren, als wir noch aktiv gegen ihn gearbeitet haben, wie viel mehr wird er uns jetzt, wo wir durch dieses Opfer versöhnt und seine Kinder sind, durch jede Krise, jedes Leiden und jeden Zweifel hindurchtragen?
Ja, das ist eine Logik, die den Verstand befriedigt und gleichzeitig das Herz repariert.
Absolut. Wenn wir jetzt mal kurz innehalten und schauen, was wir heute alles durchquert haben. Wir haben gesehen, wie Paulus die brutale Realität römischer Sklavenmärkte nutzt, um uns den Wert unserer Freiheit zu zeigen.
Richtig.
Wir haben verstanden, dass Gottes Zorn keine Laune, sondern der Garant für echte Gerechtigkeit ist. Wir haben dieses 13-jährige Schlupfloch in der göttlichen Buchhaltung entdeckt, das uns beweist, dass Vertrauen immer, ausnahmslos immer, vor Perfektion kommt.
Ja.
Und wir sind bei einer Liebe gelandet, die so unfassbar radikal ist, dass sie Feinde nicht vernichtet, sondern für sie stirbt, um sie zu Freunden zu machen.
Es ist echt verrückt. Diese Texte haben nach 2000 Jahrtausenden absolut nichts von ihrer Sprengkraft verloren.
Nein, gar nicht.
Sie adressieren einfach die tiefsten Risse in unserer Identität. Die Angst, nicht genug zu sein, dieser ständige Drang, uns beweisen zu müssen. Und die Sehnsucht nach einer Liebe, die eben nicht von unserer Leistung abhängt.
Wahnsinnig gut zusammengefasst. Und das bringt uns auch zum Ende unseres tiefen Tauchgangs in diese Quellen. Aber wie versprochen, lassen wir dich, unseren Hörer, nicht einfach so aus dieser Sitzung gehen.
Nein, wir haben noch was.
Genau, wir haben noch einen provokanten Gedanken für dich vorbereitet. Etwas, das auf dem Gehörten aufbaut, das du mit in deinen Alltag nehmen und in Ruhe durchdenken kannst. Erinnern wir uns kurz nochmal an Abraham. Wir haben ja gesehen, dass sein Glaube in Genesis 15, also in dem Moment, als Gott sein kosmisches Konto für immer ausglich, noch extrem wackelig war.
Ah ja, absolut fehlerhaft.
Er war voller Zweifel, er hat Fehler gemacht, er hat manipulative Entscheidungen getroffen, er hatte die Dinge definitiv nicht im Griff. Und trotzdem hat Gott dieses winzige, unperfekte Vertrauen voll und ganz akzeptiert.
Ja.
Hier ist also die Frage an dich. Welchen fehlerhaften, unperfekten Schritt des Vertrauens, sei es in einer Beziehung, in einer Entscheidung oder in deinem spirituellen Leben, hältst du aktuell krampfhaft zurück? Hältst du ihn zurück, weil du tief drinnen denkst, du müsstest erst das spirituelle Level von Genesis 22 erreichen? Weil du denkst, du brauchst erst absolute, unerschütterliche Perfektion, bevor dein Glaube für Gott oder für dein Leben überhaupt zählt?
Eine starke Frage.
Vielleicht reicht das, was du jetzt gerade hast, schon längst aus.
Ja.
In diesem Sinne vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dich mit uns auf diese maßgeschneiderte, intensive Erkundungstour einzulassen. Es war uns eine absolute Freude, diese dichten, faszinierenden Quellen für dich zu entschlüsseln und aufzubereiten. Wir hoffen, du nimmst einiges an Erkenntnis mit. Bis zum nächsten gedanklichen Tauchgang.